Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Auch knapp zwei Tage nach dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den 16 Länderchefs bleibt die Corona-Lage in Deutschland höchst angespannt. Die Infektionszahlen, sie steigen weiter und haben mittlerweile einen neuen Tagesrekordstand erreicht, nämlich über 7.300. Weshalb etwa Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, heute eine Verschärfung der Anti-Corona-Strategie für NRW angekündigt hat.
Kontakte reduzieren, Kontaktnachverfolgung stärken, Risikogruppen schützen und die Durchsetzung der Regeln forcieren. Das leitet unser Handeln. Und wenn uns das gelingt, dann können wir wie im Frühjahr gut durch diese Krise kommen. Aber der Entscheidungspunkt ist heute. Und deshalb ist das eine wichtige Zeit, die jetzt vor uns liegt.
Gleichzeitig wird es aber zunehmend schwerer, bei den vielen unterschiedlichen Regeln und Auflagen noch die Übersicht zu bewahren. Von Einheitlichkeit zwischen den Bundesländern kann bekanntlich keine Rede sein. Gleichzeitig werden Beschränkungen durch die zuständigen Gerichte immer häufiger wieder einkassiert. Die Ausbreitung der Pandemie ist deshalb einmal mehr Schwerpunkt dieser Sendung. Wir schauen dabei auch auf die Lage in den Schulen, aber auch auf die wachsende Sorge in den europäischen Nachbarländern, denn überall gehen die Infektionszahlen steil nach oben. Die zweite Welle, sie ist längst unterwegs. Zudem berichten wir noch über das erste Angebot der Arbeitgeber im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Und in Thailand geht die Jugend auf die Straße, obwohl die Regierung eigentlich Demonstrationen verboten hat. Doch beginnen wir die Sendung mit den schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Schon seit Monaten gibt es kaum Fortschritte bei den Verhandlungen über ein künftiges Handelsabkommen, nachdem Großbritannien Europa Anfang des Jahres den Rücken zugekehrt hatte. Bis Mitte Oktober wollte Premier Boris Johnson die EU zu Zugeständnissen zwingen. Das ist nun fehlgeschlagen, weshalb die Tonlage jetzt umgeschlagen ist. Johnson stimmte die Briten heute auf einen harten Brexit ein. Aus London meldet sich Christine Heuer.
Kann ein Mann entschiedener klingen? Die EU, sagt Boris Johnson in seinem Brexit-Statement, habe in den letzten Monaten ernsthafte Verhandlungen verweigert. Nun seien es nur noch 10 Wochen, bis die Übergangszeit endet und er als Premierminister müsse nun eben eine Entscheidung treffen. Da der EU-Gipfel einen Handelsvertrag nach kanadischem Vorbild ausgeschlossen habe, habe er sich entschieden, Arrangements vorzubereiten, die mehr wie die Australiens sind.
Given that this summit appears explicitly to rule out a Canada-style deal, I've concluded that we should get ready for January the 1st with arrangements that are more like Australias.
Das klingt bedrohlich, denn Australien, das meint nichts anderes als die allgemeinen WTO-Regeln, also keinen Handelsvertrag, den No-Deal. Und in diese Richtung soll das Vereinigte Königreich nun also frohen Mutes aufbrechen.
And so with high hearts and with complete confidence, we will prepare to embrace.
Mit kühnem Herzen und großer Zuversicht werden wir jetzt die Alternative vorbereiten. Wir werden mächtig wachsen und gedeihen als unabhängiges Land, das seine Grenzen und Fischgründe allein kontrolliert und seine eigenen Gesetze macht.
Independent free trading nation controlling our own borders, our fisheries and setting our own laws.
Kündigt der britische Premier hier gerade wirklich den No-Deal-Brexit an? So weit ist es keineswegs. Während er der EU droht, stellt er ihr nämlich gleichzeitig eine Bedingung.
If there's a fundamental change of approach, of course we're always willing to listen, but didn't seem particularly encouraging from the summit in Brussels.
Wenn die EU ihre Haltung grundlegend ändert, natürlich sind die Briten dann bereit zuzuhören. Aber der Gipfel habe ihn nicht eben ermutigt in dieser Erwartung, sagt Johnson und blickt zerknirscht drein. Was denn nun, fragt ein Reporter dem britischen Regierungschef. Er habe doch angekündigt, die Verhandlungen zu verlassen, wenn bis zum Gipfel keine Einigung da ist. Und nun stelle er nur klar, warum er die Verhandlungen nicht verlässt.
You said that you'd walk away from talks with the EU about a trade deal if there wasn't significant progress. by now. It doesn't sound as though that is what you're doing. Can you just clarify why you're not walking away?
An dieser Stelle beginnt die zweite Runde. Boris Johnson sagt nochmal alles, was er vorher schon gesagt hat, dass das Vereinigte Königreich gern einen Vertrag wie Kanada mit der EU hätte, dass die EU dem Vereinigten Königreich das aber verweigere, dass das Vereinigte Königreich deshalb keine andere Wahl habe, als ohne Vertrag zu gehen und dass er natürlich bereit sei, weiter zu verhandeln, aber eben nur, wenn die EU ihre Haltung grundsätzlich verändert. Und danach sehe es ja nun leider gerade nicht aus.
So it doesn't seem to be any progress coming from Brussels. So what we're saying to them is only come here, come to us. But unless there's a fundamental change of approach, we're going to go for the Australia solution.
Tatsächlich will die EU nächste Woche eine Delegation nach London entsenden. Dort sagte ein Regierungssprecher nach Johnsons Statement heute, die Gespräche seien vorbei, es sei sinnlos, sie fortzusetzen. Und dann kommt wieder kein Punkt, sondern ein Komma, wenn die EU ihre Haltung nicht grundsätzlich ändere. Die politischen Kommentatoren in London nehmen das alles ungefähr so ernst wie die Politiker in Brüssel. Der Premier, heißt es hier, könne sich einen No-Deal in der Corona-Krise und angesichts seines freien Falls in den Umfragen gar nicht leisten.
Christine Heuer. Ja, und die unverhohlenen Drohungen von Johnson erreichten die 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrem Herbsttreffen in Brüssel. Eigentlich kaum überrascht von der harschen Wortmeldung aus London wurde die bisherige Position einfach bekräftigt. Die EU, sie werde nicht einfach hinschmeißen. Paul Vorreiter.
Es scheint, als hätte der britische Premier Johnson eine kleine Hintertür offen gelassen, damit das Brexit-Nachfolgeabkommen doch noch zustande kommt. In Brüssel haben sich die Standpunkte dazu aber nicht geändert.
Es wäre im beiderseitigen Interesse, ein solches Abkommen zu haben. Aber wir müssen uns natürlich auch auf den gegenteiligen Fall vorbereiten,
sagte Kanzlerin Merkel nach Abschluss des Gipfels. Johnson hatte vorausgesetzt, dass Verhandlungen nur dann sinnvoll seien, falls die EU ihre Haltung grundlegend verändert, was sich bei Frankreichs Präsident Macron allerdings nicht danach anhörte. Wir bereiten eine Einigung vor, aber nicht um jeden Preis. Wir haben unseren Chefunterhändler Barnier aufgefordert, in diesem Geist weiter zu verhandeln in den kommenden 2 Wochen und uns ist bewusst, dass das Anstrengungen erfordert, vor allem aber von Seiten des Vereinigten Königreichs. Wir wollen nicht vergessen, dass Großbritannien die EU verlässt und noch mehr als wir ein Abkommen braucht. Schon am Vortag hatte Macron scharf in Richtung London ausgeteilt und klargemacht, die EU-Fischer und insbesondere die französischen, die den Zugang zu britischen Gewässern behalten wollen, würde er einem faulen Deal nicht opfern. Neben den Fischereirechten blockiert eine Einigung bislang auch der Streit um faire Wettbewerbsbedingungen und verlässliche Regeln im Streitfall. Als in Brüssel das Statement Johnsons noch erwartet wurde, tauschten sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen am 2. Gipfeltag bereits über die Beziehungen zu Afrika aus und versprachen dabei breit angelegte Hilfe im Kampf gegen die Corona-Krise. Griechenland und Zypern haben darauf gedrängt, den sich wieder zuspitzenden Streit mit der Türkei auf die Tagesordnung zu heben. Österreichs Bundeskanzler Kurz, der den beiden EU-Ländern während des Erdgasstreits schon früh zur Seite sprang, zeigte sich mit der Erklärung dazu zufrieden.
Ich bin froh, dass auch diejenigen, die traditionell sehr viel Verständnis gegenüber der Türkei entgegenbringen, auch bereit waren, klar anzuerkennen, dass bei der Türkei eine Provokation der nächsten folgt. Es ist daher noch einmal klar festgehalten worden, dass wenn die Türkei diese Provokationen nicht einstellt, dass mit Sanktionen darauf reagiert werden muss.
Reagieren müssen, das musste auch die finnische Premierministerin Marin. Nach einem Covid-Fall in ihrem Umfeld verließ sie am Mittag das Ratsgebäude und so wurden es immer weniger. Aus demselben Grund hatte sich gestern schon Kommissionspräsidentin von der Leyen in Selbstisolation begeben. Ebenso selbst isoliert haben sich Polens Premier Morawiecki und der EU-Außenbeauftragte Borrell, die erst gar nicht zum Gipfel gekommen waren. Für die Zukunft bedeutet das:
Ich habe heute im Zusammenhang mit der Pandemie noch einmal deutlich gemacht, dass wir leider den von uns geplanten informellen Gipfel im November nicht stattfinden lassen werden, sondern dass wir darauf verzichten müssen, denn im Sinne der Kontakte ist das, glaube ich, eine notwendige Botschaft.
So Kanzlerin Merkel. Dabei hatten die Staats- und Regierungschefs der EU den Sondergipfel in Berlin zur China-Politik erst vor 2 Wochen beschlossen. Immerhin. Zwar gehen in der Corona-Pandemie die Staatschefs physisch voneinander auf Abstand, Politisch wollen sie aber näher rücken. Wir finden, dass die Situation einmalig und sehr ernst ist. Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Mitgliedstaaten mehr koordinieren, mehr kooperieren müssen, besonders bei der Kontaktverfolgung, den Tests, Quarantäneregeln, bei der Suche nach einem Impfstoff. Wir haben beschlossen, dass wir Covid, dieses wichtige Thema, immer wieder ansprechen wollen, sagte EU-Ratspräsident Michel. Anvisiert dafür sind virtuelle Treffen.
Aus Brüssel war das Bericht von Paul Vorreiter und damit ins Inland. Mit immer neuen Maßnahmen versucht die Politik derzeit auf Bundes- und Landesebene gegen die steigenden Infektionszahlen anzukämpfen. Ständig wird irgendwo nachjustiert und nachgebessert, was die Konfusion allerdings eher noch vergrößert. Zumal auch die Gerichte inzwischen zu maßgeblichen Akteuren geworden sind. Franka Belan hat die Einzelheiten.
Es ist ein Schlag gegen Bund und Länder. Nach den Übernachtungsverboten könnte auch die Sperrstunde juristisch kippen. Die vom Berliner Senat verfügte Gaststättenschließung ab 23 Uhr ist unverhältnismäßig, urteilen heute Berliner Verwaltungsrichter, weil, so ein Sprecher, nicht erwiesen sei, dass Kneipen per se besondere Infektionsherde sind.
Das Gericht hat aber betont, dass eine besondere Bedeutung weiterhin dem Alkoholausschankverbot beizumessen ist. Das bedeutet, in der Gesamtschau dürfen Gaststätten aufmachen, sie dürfen weiterhin ausschenken, aber nach 23 Uhr eben kein Alkohol mehr.
Wie und von wem das kontrolliert werden kann, bleibt schleierhaft. NRW und Hamburg führen die Sperrstunde in Corona-Hotspots gerade erst ein. Gesundheitsminister Jens Spahn dürfte also hoffen, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Spruch der Vorinstanz am Ende zurücknehmen wird.
Ich bedauere es sehr, dass die Sperrstunde aufgehoben wird. Es erinnert uns daran, einmal mehr dieses Urteil, und das ist ja auch richtig in unserem Rechtsstaat, dass wir gut begründen müssen, was wir tun.
Beim Thema Beherbergungsverbot rechnet der CDU-Minister damit, dass es zu einheitlichen Regelungen kommen wird. Zwar wurden die Einschränkungen in Schleswig-Holstein für rechtens erklärt, in Niedersachsen und Baden-Württemberg allerdings gekippt. Und mit Bayern und Hessen kündigen nun zwei weitere Länder an, auch Gäste aus Risikogebieten ohne Negativtest zu empfangen. Dass sich die Länder nicht auf einheitliche Regelungen verständigen konnten, hatte die Kanzlerin vorgestern beklagt. Heute betont Angela Merkel, der enorme Anstieg der Infektionszahlen überall in Europa zeigt, wie wichtig jetzt eines ist: weniger Begegnungen von Menschen.
Wir sind ja auch davon überzeugt, dass wir aus der ersten Welle ja eigentlich etwas hätten lernen können und gelernt haben sollten, sage ich jetzt mal so. Und deshalb ist es doch ganz wichtig, dass wir das Richtige tun, dass wir Kontakte einschränken. Man muss da, wo Wirtschaftsgeschehen aufrechterhalten sein soll, wo Schulen und Kitas aufrechterhalten sollen, wenn man das will, dann muss man an anderer Stelle die Kontakte drastisch reduzieren.
Die Angst vor einem erneuten Lockdown wird immer deutlicher ausgesprochen. Christdemokrat Armin Laschet, Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, will daher in Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern Kontakte weiterhin auf 5 Personen beschränken.
Die Ministerpräsidentin und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, ab 10 Personen, wir bleiben bei dieser strengeren Regel, die wir für Nordrhein-Westfalen am letzten Sonntag eingeführt haben.
Mit Blick auf den Kita-Betrieb betont Familienministerin Franziska Giffey, dass dieser nicht gefährdet sei. Seit Mai übermitteln 12.000 der 56.000 Kindertagesstätten in Deutschland Daten, aus denen hervorgeht, dass Kleinkinder keine Treiber der Pandemie sind. Nur 1% der Kitas musste wegen Corona geschlossen werden. Für Sozialdemokratin Giffey ist die Betreuung systemrelevant.
Und das bedeutet, dass präventive und auch flächendeckende Schließungen von Kitas und auch Horten nicht angezeigt sind, dass der Regelbetrieb in den Kitas aufrechterhalten werden soll und muss.
Dass es dennoch zu Einschränkungen an anderer Stelle kommen wird, lässt Kanzleramtschef Helge Braun im NTV-Gespräch durchblicken, indem er die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit der Situation im März vergleicht.
Ja, die Lage ist jetzt deutlich ernster, weil die 6.000 haben wir erreicht. Etliche Wochen, nachdem wir den Lockdown beschlossen hatten, ungefähr 10 Tage später. Und zu dem Zeitpunkt waren wir quasi auf dem Scheitel der Welle. Danach sind die Zahlen direkt ja wieder runtergegangen. Jetzt merken wir, dass wir gerade in einem steilen Anstieg sind. Das heißt, wir erwarten nicht, dass die Zahlen morgen geringer werden, sondern dass sie weiter steigen.
Laut Robert-Koch-Institut werden auch in Alten- und Pflegeheimen wieder vermehrt Corona-Ausbrüche gemeldet. Die Zahl der schweren Fälle und Todesfälle nehme deutlich zu.
Aus Berlin berichtete Frank Kapellan. Wenn die Politik eines aus der Corona-Pandemie gelernt hat, dann dies: Kitas und Schulen sollen so lange wie nur möglich offen bleiben. Zu groß sind sonst die Folgeschäden, etwa für Kinder aus benachteiligten Familien, wenn die Schulen zumachen, wie im Frühjahr der Fall. Heute nun haben sich die verantwortlichen Kultusminister erneut mit der Situation der Schulen in Corona-Zeiten beschäftigt. Sebastian Engelbrecht.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, hatte wenig Neues zu berichten. Und so musste sie Sätze wie diese verbreiten, die in den Schulen schon seit langem gelten. Das Lüften der Klassenzimmer bleibe das A und O. Lüftungsgeräte seien nur dann sinnvoll, wenn das sogenannte Stoßlüften nicht möglich sei. Hubig appellierte an alle Beteiligten in den Schulen, sich an die bekannten Regeln zu halten: Abstand, Handhygiene, Lüften. Auch beim Thema Maskenpflicht im Unterricht konnten sich die Kultusminister nicht auf schärfere Maßnahmen einigen. Man müsse je nach Bundesland und je nach Stadt und Landkreis passgenaue Lösungen finden, erklärte Stefanie Hubig.
Also wir haben hier Landkreise, da ist das Infektionsgeschehen deutlich über 50, mit einer Inzidenz über 50. Aber wir haben auch Landkreise, da ist es deutlich unter 35. Und wir müssen bei allen Maßnahmen, die wir verhängen, natürlich sehen, dass sie verhältnismäßig sind und dass sie auch in der Situation Sinn machen und auch wirken. Und das bedeutet, dass da, wo die Inzidenzen höher sind, über 35, über 50, die Maskenpflicht, die Anordnung der Maskenpflicht überall geprüft wird.
Hubig verwies darauf, dass lediglich in Bayern und Baden-Württemberg klare Regelungen zur Maskenpflicht im Unterricht gelten. Dort gelte Folgendes: Von einem Inzidenzwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern an gelte die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Von einem Wert von 50 Infizierten an gelte die Pflicht auch an Grundschulen. Ende kommender Woche wollen die Kultusminister noch einmal zu den Corona-Themen beraten. Vorerst aber bleibt fast alles beim Alten. Die Kultusminister berufen sich bei ihren Entscheidungen auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes, das so einfache Mittel wie das Lüften favorisiere. Auch sogenannte CO2-Ampeln wollen die Kultusminister nicht in jedem Klassenzimmer vorschreiben. Es reiche aus, wenn solche Geräte für kurze Zeit abwechselnd in den Klassenzimmern stünden. So könnten Schülerinnen und Schüler das richtige Lüftungsverhalten einüben. Auch zu dem Vorschlag, der vor allem von Politikern der Union kam, die Weihnachtsferien zu verlängern, um das Infektionsgeschehen zu unterbrechen, konnten sich die Kultusminister nicht durchringen. Sie lehnten den Vorschlag ab.
Wir sind uns einig, dass längere Winterferien kein Beitrag dazu sind, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen und zu verändern. Die Schulen stehen vor großen schulorganisatorischen Maßnahmen, wenn die Winterferien verlängert werden sollten. Wir haben alle die Abiturprüfungen, wie in Rheinland-Pfalz, sogar schon sehr früh.
Stellvertretend für ihre Ministerkolleginnen und Kollegen lehnte Hubig es ab, strengere Regeln an den Schulen zu etablieren, wo doch die meisten Infektionen an ganz anderen Orten passierten: bei Partys, Familienfeiern, in fleischverarbeitenden Betrieben, aber eben nicht in den Klassenzimmern. Wenn es nach den Kultusministern geht, werden die Schulen während der zweiten Welle der Pandemie möglichst lange ihren Betrieb aufrechterhalten.
Sebastian Engelbrecht und damit ins europäische Ausland. Fast überall versuchen die Regierungen derzeit verzweifelt, die steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Mit teils drastischen Maßnahmen. Frankreich etwa hat wieder für einige Großstädte nächtliche Ausgangssperren verhängt. Aber auch Österreich meldet jetzt wieder sogenannte rote Bezirke. Aus Wien, Sudran Govidalica.
Es ist die erste Sperre eines Ortes in Österreich seit Anfang April. Nur wenige Tage, nachdem die dortige Sperrstunde auf 17 Uhr vorverlegt wurde, wird der kleine Ort Kuchl im Bundesland Salzburg ab morgen für mindestens 2 Wochen abgeriegelt. Bürgermeister Thomas Freilinger hat dafür wenig Verständnis.
Weil wir davon doch überrascht worden sind, dass man nicht einmal eine kurze Zeit den Kuchlern und Kuchlerinnen gelassen hat, um hier zu sehen, wie entwickelt sich quasi die Infektionszahl nach der Verschärfung der Verordnung vom Dienstag.
Wie schon bei den Isolierungsmaßnahmen im Frühjahr ist die Einreise in den Ort ab Samstag untersagt. Warenzu- und Ablieferung nach Kuchel werden aber weiterhin möglich sein. Auch die Ein- und Ausreise für Angehörige wichtiger Berufe bleibt erlaubt. Die Gastronomie im Ort wird geschlossen, auch Ausgangsbeschränkungen wird es geben. Für viele in der 7500 Einwohnergemeinde eine Hiobsbotschaft.
Wirtschaftlich ist für Kuchl ein enormer Schaden. Ich bin ein Selbstständiger, ich habe da oben das Gasthaus. Seit heute sind wir auf Sparflamme und alles zutraut.
Ich hoffe, dass wir über diese Krise bald hinwegkommen, denn vielleicht sind gewisse Sachen doch etwas übertrieben.
Die Ursache für den Einschnitt seien stark gestiegene Corona-Infektionen, sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Und die Sorge, dass das Gesundheitssystem in die Knie gehen könnte, wenn sich nichts ändert.
Es ist absehbar, dass wir in knapp 2 Wochen, wahrscheinlich kürzer, an der Grenze der Versorgbarkeit angelangt sind. Dasselbe gilt für die Intensivbetten im Land.
Das Land Salzburg führt außerdem ein Veranstaltungsverbot ein, wenn es keine zugewiesenen Sitzplätze gibt, egal ob drinnen oder draußen. Außerdem können Schulen in einigen Bezirken des Landes ab der 9. Schulstufe auf Homeschooling umstellen. Ähnliche Maßnahmen ergreift auch das Land Tirol. Landeshauptmann Günther Platter zeigt sich besorgt.
Also die nächsten 3 Wochen soll man es so gut es geht unterlassen, dass man sich gegenseitig besucht. Das ist ein Appell, den ich hier und heute richten möchte an die Bevölkerung.
Auch die österreichische Corona-Ampel steht in einigen Bezirken zum ersten Mal auf Rot. Betroffen sind Welzstadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Tirol. In weiteren 17 Bezirken ist die Risikoeinschätzung hoch. Die Ampel wurde von Gelb auf Orange geschaltet. Der Fokus liege jetzt auf regionalen Maßnahmen in diesen Bezirken, sagt Bundesgesundheitsminister Rudolf Anschober.
Ich begrüße es sehr, dass jetzt genau das gemacht wird von den Landeshauptleuten, was unser Ziel ist, nämlich punktgenaue regionale Maßnahmen dort, wo das Risiko am höchsten ist.
Im Schnitt der vergangenen 7 Tage verzeichnet Österreich 1167 Neuinfektionen am Tag. Seit Beginn der Pandemie hat es im Land 9 Tage mit mehr als 1000 Neuinfektionen gegeben, 8 davon im Oktober.
Und von Österreich nach Italien, das bei der ersten Corona-Welle ja besonders viele Erkrankungen und Todesfälle verkraften musste. Seither halten sich die Menschen eigentlich sehr diszipliniert an die Auflagen, was allerdings auch nicht verhindern konnte, dass die Infektionszahlen jetzt wieder steigen. Jörg Seiselberg.
Die Angst ist zurück in Italien. Die aktuelle Entwicklung der Covid-19-Zahlen zeige, Zitat, Elemente erhöhter Probleme im ganzen Land, heißt es im aktuellen Bericht von Gesundheitsminister Roberto Speranza und dem obersten Gesundheitsinstitut Italiens. Ministerpräsident Conte appelliert angesichts der Rekordzahl an registrierten Neuinfektionen in Italien, sich an die Regeln und auch die Empfehlungen der Regierung zu halten. Wenn die Bürger nicht das Verantwortungsbewusstsein, das Zusammengehörigkeitsgefühl haben, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, kann man es nicht erreichen. Das Ziel, die zweite Welle der Covid-19-Pandemie in Italien zu bremsen. Der Appell Contes zielt vor allem auf das Verhalten seiner Landsleute im privaten Kreis. Von der Regierung gibt es die ausdrückliche Empfehlung, auch bei privaten Treffen Distanz zu halten und nicht mit mehr als 6 Menschen zusammenzukommen. Nach Schätzung des Gesundheitsministeriums sind rund 80% der aktuellen Neuinfektionen in Italien im privaten Kreis entstanden. Insgesamt ist die Zahl der registrierten neuen Covid-19-Fälle im Land auf über 8.800 gestiegen, ein Wert, der deutlich über den Zahlen aus dem März liegt, als Italien das in Europa von der Corona-Pandemie am schlimmsten betroffene Land war. Allerdings werden derzeit auch 5-mal so viele Tests durchgeführt wie an den besonders kritischen Tagen im Frühjahr. Was den Experten aber Sorge macht, der sogenannte RT-Wert, der das Tempo signalisiert, mit dem sich die Infektionen im Land verbreiten, liegt in Italien im Durchschnitt mittlerweile deutlich über dem kritischen Wert von 1. Die süditalienische Region Kampanien, die derzeit besonders hohe Infektionszahlen registriert, hat auf die aktuelle Entwicklung reagiert und ab heute alle Schulen und Universitäten geschlossen. In der Lombardei wird nach Medienberichten ein ähnlicher Schritt diskutiert. In der norditalienischen Region um Mailand gibt es, wie bereits im Frühjahr, die höchste Zahl an registrierten Neuinfektionen. Das Schließen der Schulen in Kampanien hat bereits einen heftigen innenpolitischen Streit ausgelöst. Bildungsministerin Azzolina reagiert verärgert darauf, dass die Region um Neapel die Unterrichtsklassen bereits einen Monat nach dem Neustart wieder zumacht. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Das ist zutiefst falsch und auch nicht angemessen. Die Schule sollte die absolute Priorität in diesem Land sein. Sie sollte die letzte Sache sein, die geschlossen wird. Nach Angaben der Bildungsministerin haben sich in den ersten Wochen kaum Schüler und Lehrer mit dem Coronavirus angesteckt. Die Quote der Neuinfektionen an Schulen liege deutlich unter 0,1%. Für Diskussionen in Italien sorgt auch die Situation in den Krankenhäusern. Mit Blick auf die aktuelle Lage auf den Intensivstationen aber beruhigt der Virologe Fabrizio Pagliasco von der Universität Mailand. Das wird ein ganz entscheidender Indikator sein, wie sich die Situation auf den Intensivstationen entwickelt. Derzeit ist die Belegung der Betten dort noch gering. In allen Regionen Italiens gibt es noch ausreichend Kapazitäten, um sich um die schwierigsten Fälle zu kümmern. Knapp 600 Menschen mit Covid-19-Infektionen werden derzeit auf Intensivstationen behandelt. Das sind rund 5-mal weniger als während der ersten Covid-19-Welle in Italien. Etwas angespannter scheint die Lage bei den weniger gravierenden Fällen zu sein. Italienische Medien berichten von ersten Krankenhäusern, unter anderem in Mailand und Palermo, die Patienten mit Covid-19-Symptomen wegen hoher Auslastung in andere Kliniken schicken.
Jörg Seiselberg war das über die Corona-Lage in Italien. Und um gleich 18.35 Uhr gehen wir noch einmal ins Inland. Seit Tagen machen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes durch Warnstreiks Druck mit erheblichen Auswirkungen, etwa für den öffentlichen Nahverkehr. Heute nun haben die Arbeitgeber erstmals ein Angebot vorgelegt. Oliver Soos hat es sich angeschaut.
Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde, die am kommenden Donnerstag in Potsdam beginnt, haben die Arbeitgebervertreter wie versprochen ihr Angebot vorgelegt. 3,5% mehr Lohn für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten in 3 Jahresstufen. Zum 1. März kommenden Jahres soll es 1% mehr Lohn geben, dann ein Jahr später ein weiteres Prozent mehr und ein weiteres Jahr später die letzten 1,5%. Dieses Angebot liegt deutlich unter dem, was die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB gefordert hatten. Sie wollen 4,8% mehr Lohn auf einen Schlag bei einem Jahr Laufzeit. Verdi-Chef Frank Wernicke kritisierte das Angebot der Arbeitgeber als respektlos. Die Laufzeit für die Erhöhungen sei viel zu lang. Außerdem müssten kleinere Einkommen mindestens um 150 Euro pro Monat angehoben werden. Die Arbeitgeber schlagen eine erste Mindesterhöhung um 30 Euro im kommenden Jahr vor. Die Verhandlungen am kommenden Donnerstag dürften also zäh werden und könnten sich über mehrere Tage hinziehen. Denkbar ist auch, dass nach den ersten Warnstreiks bei Müllabfuhr in Rathäusern, Kitas und Krankenhäusern weitere Streiks folgen werden.
Informationen von Oliver Soos. Seit Monaten geht Thailands Jugend auf die Straßen. Sie fordert den Rücktritt des Regierungschefs, eine Neuwahl und umfassende Reformen. Mit Versammlungsbeschränkungen hatte die Regierung nun versucht, die Proteste irgendwie wieder einzudämmen. Aber die jungen Leute zeigten sich unbeeindruckt. Holger Senzel berichtet.
Thailands Staatsführung demonstrierte Härte, nachdem Demonstranten den Konvoi der Königin in Bangkok behindert hatten. Die Regierung verhängte den Notstand, Polizei löste ein Protestcamp auf, verhaftete zahlreiche Aktivisten, Versammlungen von mehr als 4 Menschen sind seitdem verboten. Doch die wütenden Studenten schreckte es nicht. Zehntausende Demonstranten besetzten Straße und Plätze, ein Meer aus Handyleuchten und in den Himmel gereckten 3 Fingern. Trotzige Geste der Unterdrückten aus den Tribute von Panem-Filmen. Von kleineren Zusammenstößen abgesehen blieb es friedlich. Das massive Polizeiaufgebot hielt sich trotz Versammlungsverbot bisher weitgehend zurück. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Premier Prayut Chan-Ocha und sofortige Neuwahlen. Der ehemalige Armeechef hatte sich 2014 an die Macht geputscht und vergangenes Jahr in einer fragwürdigen Wahl als Regierungschef bestätigen lassen. Zehntausende haben sich hier versammelt, weil sie unglücklich sind mit dieser diktatorischen Regierung. Diese Regierung hat Menschen unterdrückt, die ihre Rechte einforderten. Sie hat versagt darin, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Ich bin überzeugt, Millionen andere, die jetzt zu Hause sitzen, werden uns zustimmen. Es geht aber auch um die Monarchie. Konkret um das Les Majeste, jenes Gesetz, das Majestätsbeleidigung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Nach thailändischen Maßstäben ist es dennoch ungeheuerlich, was sich Woche für Woche auf Bangkoks Straßen abspielt. All die Aktionen und Parodien, König Rama als Lord Voldemort, die nieder mit dem Feudalismus rufe, sie hätten vor kurzem zu Verhaftung und Anklage geführt. Doch es sind zu viele inzwischen. Aus wenigen unzufriedenen Stimmen wurde längst ein Chor der Entrüstung. Bajira Longkorn selbst hat die Wut seiner Untertanen angestachelt. Der Sohn des verstorbenen und von den meisten Thailändern verehrten Königs Bhumibol führt fernab der Heimat am Starnberger See ein bizarres, feudales Leben. Letztlich sind König und Premier die Symbole einer verkrusteten, in Traditionen erstarrten Gesellschaft. Es ist ein wenig wie Europa in den 68ern. Mehr und mehr Studenten sind nicht mehr bereit, überkommene Regeln und Hierarchien zu akzeptieren, stellen traditionelle Institutionen in Frage. Viele Aktivisten sind inzwischen verhaftet worden. Zum Verstummen bringen aber lässt sich der Ruf der Jugend nach Veränderungen sicher nicht mehr. Thailand steht einmal wieder vor einem gewaltigen Umbruch. Die bange Frage ist, ob er sich friedlich vollzieht.
Holger Senzel war das über die anhaltenden Proteste in Thailand. Ja, und damit gehen diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Einmal zur Drohung Londons, die Post-Brexit-Gespräche scheitern zu lassen und zum Umgang der Kultusminister mit der Corona-Krise. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.